There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin und Yilmaz. Viel Spaß beim Hören.
An dieser Stelle möchte ich zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge reden wir unter anderem über Depressionen, Suizid, Angststörungen und andere psychische Krankheiten. Wenn es dir damit nicht gut geht und du Unterstützung brauchst, dann hör dir diese Folge bitte nicht an. Guck in den Shownotes, da findest du nützliche Links und hilfreiche Telefonnummern wie die der Telefonseelsorge. Falls du einen Therapieplatz suchst oder ein Selbsthilfeangebot in deiner Nähe oder online unterstützende Angebote, findest du diese Links auch ebenfalls in den Shownotes. Damit möchte ich auch die Triggerwarnung beenden und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören der Folge.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin und Yilmaz. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Heute hört ihr die dritte und letzte in der Reihe von Selbsthilfeaktivierungen bei Menschen mit Migrationshintergrund. Der sperrige Titel. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, der Oliver Stöber. Und wir reden zusammen über die junge Selbsthilfe, insbesondere für Menschen mit Depressionen. Und ich möchte dich willkommen heißen, Oliver. Schön, dass du hier bist. Du sitzt gerade in Aachen. Ja, Aachen-Bielefeld, das war dann doch eine Ecke. Wir machen es jetzt online. Internetverbindung macht wie immer nicht mit. Also bitte verzeiht, liebe Zuhörende, wenn die Verbindung uns verlässt. Aber wir geben unser Bestes. Genau, Oliver, erstmal, wie geht's dir? Hattest du einen angenehmen Morgen?
Ja, soweit. Heute ist irgendwie entspannt. Viel zu tun, aber nur so flexibel einteilbar, das ist immer ganz günstig.
Sehr gut. Du hast ja auch immer viel um die Ohren, Leute, bis wir einen Termin gefunden haben. Eine halbe Ewigkeit ist vergangen, deswegen bin ich jetzt umso froher, dass wir uns zusammengefunden haben. Ist ja auch schon Freitag und das Wochenende naht. Genau, du bist heute hier, um mit mir zusammen über dein Engagement bei der jungen Selbsthilfe zu reden, deine Arbeit und deine Erfahrungen auch, ne? Du hast ja auch persönliche Erfahrungen damit, sitzt da nicht nur im Büro in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, sondern gibt's auch unter anderem zum Beispiel Infoabende und leitest Selbsthilfegruppen an. Genau, und dann würde ich dich einfach mal bitten, ja, so ein bisschen zu erzählen, wie kam es überhaupt dazu? Soweit ich weiß, ist es ja aus Not heraus entstanden, richtig? Du warst in einer Selbsthilfegruppe, aber es war eher für ältere Menschen. Und dann dachtest du dir, nicht so ganz meine Altersgruppe und hast dann eine junge Selbsthilfegruppe gegründet, was ich cool finde. Also es ist ja eigentlich genau das, was wir mit diesem Podcast gemacht haben. Wir haben nicht so das Richtige für uns gefunden und haben selbst losgelegt. Das heißt, wir haben schon mal eine Sache gemeinsam. Es ist gefühlt immer noch so ein Tabuthema oder noch nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben.
Ja, okay. Also, wo fange ich an? Ja, genau. Also vielleicht einfach skizziere ich so ein bisschen den Weg. Also ist gerade schon gut eigentlich angeklungen. Ich habe mein ganzes Leben schon mit Depressionen zu tun und das hatte dann unterschiedliche Namen. Ne? Das hieß schwer erziehbar oder ADHS und alles Mögliche. Also aber ich habe eben auch Unterlagen gefunden. Da habe ich irgendwie mit 4 die erste Depressionen quasi diagnostiziert bekommen. Also ich habe schon sehr lange auf jeden Fall damit zu tun. Wie das auch, also ist auch, glaube ich, ein relativ klassischer depressiver Lebenslauf. Das ging immer so auf und ab und ich war eigentlich immer irgendwie belastet, aber ich wusste auch nie so genau, was ist. Und habe mich einfach immer irgendwie fremd und falsch und nicht genug gefühlt. Und dann zog sich das so durch, die ganze Schulzeit. Das war also wirklich eine absolute Katastrophe in der Schule. Und dann im Jugendalter wurde es im Prinzip nur schlimmer. Feiern und Leute kennenlernen und so, das war alles irgendwie, wurde immer ungesünder. Mit 18, glaube ich, 18, 19, bin ich dann los. Also ich wusste schon länger, dass es eine, dass sich Selbsthilfegruppen treffen. Also ich wusste, ich habe irgendwie Depressionen zum Beispiel. Aber ich bin halt davon ausgegangen, ich bin auch einfach irgendwie kaputt. Also wie auch immer das heißt dann, das war mir da jetzt nicht so klar, aber irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Und durch diese Diagnose aber wusste ich, dass wenn ich in eine Selbsthilfegruppe gehen wollen würde, dann wäre da wahrscheinlich die Depressionsgruppe gut. Eines Donnerstagsabends war es dann endlich quasi so groß, der Leidensdruck, dass ich einfach losgegangen bin und gesucht habe nach der Gruppe. Ich habe die auch gefunden, habe ich mich hingesetzt und dann musste ich einfach erzählen. Und das war auch so das erste Mal, dass ich so ganz frei erzählen musste, wie es mir geht. Und ich konnte da ganz viel gar nicht so erklären, aber das Ende dieses Kennenlernens war auf jeden Fall, dass sie gesagt haben, dass ich sehr richtig bin bei ihnen und dass sie hoffen, dass ich wiederkomme. Und dann bin ich da jede Woche hin und das hat mich so weit stabilisiert, dass ich in Therapie gegangen bin. Ich hatte vorher immer mal wieder so Anläufe. Man muss ja auch ab und zu mal so Anläufe starten, damit man weiter Medikamente kriegt. Ich hatte dann, also es war immer so ein Hin und Her. Ich habe Medikamente genommen, dann ging es mir besser. Dann habe ich die Medikamente nicht mehr bekommen, weil ich nicht zur Therapie gegangen bin. War aber nicht so schlimm, weil mir ging es ja schon besser. Und dann waren die Medikamente irgendwann leer und dann ging es mir wieder schlechter. Im Nachhinein eine sehr einfache Dynamik. Aber wenn man da so drin steckt, muss man das erstmal checken, dass es einem da nicht wirklich besser geht, sondern dass man nur stabilisiert wird durch so Medikamente. Und dann war ich in dieser Gruppe, war in Therapie, war in medikamentös eingestellt und mir ging es soweit eigentlich ganz gut. Also es ging auf jeden Fall besser und eher so aufwärts. Ich war aber die ganze Zeit in meinem Alltag, der mich sehr belastet hat. Ich habe einen Job gemacht, den ich nicht mochte und hatte Beziehungen, die mir nicht gut getan haben und solche Geschichten. Und dann war ich dann doch irgendwie noch so belastet, dass dann so eine Angst- und Panikstörung dazu kam, quasi on top. Und das so im Aufschwung, das fand ich dann schon frustrierend. Also ich war dann auch wirklich bedient. Ne? Ich habe gedacht, jetzt geht es mir nicht nur irgendwie die ganze Zeit scheiße, sondern jetzt drehe ich auch noch am Rad. Also dann ich hatte irgendwie das Gefühl, mein Herz ist kaputt und meine Lunge und keine Ahnung. Hatte einfach ja, so Krankheitsängste und dachte, ich kipp gleich tot um und hatte so Panikattacken. Das ist sehr, sehr unangenehm gewesen und auch beängstigend, weil man sich wirklich Sachen einbildet, die nicht da sind. Und da war dann, im Grunde war es dann vorbei. Also ich konnte nicht mehr in Bussen fahren, ich konnte nicht mehr irgendwie einkaufen gehen und so weiter. Also ich war gar nicht mehr lebensfähig. Und bin dann von meiner Therapeutin quasi stationär geschickt worden und war dann in einer Klinik in Göttingen. Die hat eine Station für junge Erwachsene, so eine Spezialstation. Da gibt es 3 oder 4 von in Deutschland. Und das war mein großes Glück. Da bin ich gerade noch so reingekommen, da war ich dann 25. Und das ist das Älteste, mit dem man da rein darf. Und das hat mir sehr geholfen. Da sollte ich 3 Monate bleiben, das ist die normale Aufenthaltsfrist. Ich bin dann da 6 Monate geblieben. Ich hatte gar keinen Kontakt mehr nach Hause und war nur noch da. Und dass das so weit weg war, hat mir auch sehr gut getan. Also das war eine intensive Zeit. Für mich war eigentlich alles gelaufen, als ich da eingeliefert wurde. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass jetzt für mich war dann zu dem Zeitpunkt bewiesen, dass ich auf keinen Fall ein lebenswertes Leben führen kann. Und das hat dann leider irgendwie, oder Gott sei Dank, irgendwie gefruchtet. Und dann ging es mir plötzlich besser und dann musste ich nochmal neu überlegen, was ich jetzt mache. Und darüber bin ich natürlich jetzt auch sehr froh. Und Ich bin dann auch wieder in meine Selbsthilfegruppe gegangen. Die sind mir wirklich sehr teuer und lieb. Also es war dann schon so, dass ich gemerkt habe in der Klinik, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man mit Menschen spricht, die in der gleichen Lebensphase sind oder nicht. Mhm. Weil es in der Gruppe dann irgendwann, als ich so drin war und als wir uns kannten, war es dann schon so, dass viele Themen vorkamen, mit denen ich nichts zu tun habe. Also Frührente, Kontakt mit erwachsenen Kindern, solche Sachen. Mhm. Da war ich dann, also ich habe immer irgendwas mitgenommen und ich habe mich immer auch gut gefühlt, wenn ich dabei war, aber inhaltlich ist dann oft nicht so viel rumgekommen für mich. Und das war in der Klinik eben anders, ne? Das waren ganz andere Themen einfach. Also wie gestalte ich mein Leben, was ist mit Familienplanung, wie gestalte ich Beziehungen, was sind meine Träume, Wünsche, Ressourcen. Und genau, es ging, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in dieser älteren Gruppe ging es darum, wie lebe ich ein gutes Leben mit Depressionen. Und in meinem Alter da ging es eher darum, wie lebe ich ein gutes Leben ohne. Und wie komme ich da irgendwie von weg und raus. Und ja, das ist nochmal so ein anderer Spin einfach, so ein anderer Antrieb. Die Kontaktstelle hat mir dann gesagt, auf Nachfrage, es gibt keine junge Gruppe in Aachen. Sie hätten aber so ein Konzept von der NAKOS, von der Nationalen Kontaktstelle für Selbsthilfe. Und sie würden das unbedingt gerne machen, aber es fehlt irgendwie an der Person, die es umsetzt. Und dann haben die mich eingeladen zu einem Gespräch, dann haben wir das besprochen und dann habe ich diese Gruppe gegründet und es war eben diese erste junge Selbsthilfegruppe in Aachen. Das erste Mal kam niemand, aber dann ging es relativ schnell auch los, dass das riesengroß wurde, also dass jede Woche da neue Leute dazu kamen und wir dann schnell auch eine zweite Gruppe gegründet haben, weil es einfach nicht machbar war.
Ganz schön viel. Also du bist tief in den Strukturen und sehr engagiert, wie ich das sehe. Und für mich klingt, also ich höre da auf jeden Fall zwei Sachen gerade raus. Das eine ist, dass ich mit den Sachen, die du ganz am Anfang gesagt hast, mitgehen kann. Es schwingt voll bei mir mit. Ich finde es, ja, also ich habe auch eine, ja, also Depression äußert sich ja immer sehr anders von jedem Menschen, also von Mensch zu Mensch. Und es hat einen sehr individuellen Verlauf. Und auch wenn das bei mir anders aussah, sehe ich da ganz viele Parallelen. So, wenn du erzählst, wie du dich gefühlt hast, dass du dich so ganz kaputt gefühlt hast und dass man erstmal gar nicht wusste, wohin mit sich und was falsch ist. Und dann auch zum Teil sehr negative Gedanken hat. Und ja, sich dann da irgendwie selbst rausziehen musste aus eigener Kraft, die man eigentlich gar nicht hatte. Und dann bin ich umso froh, dass es solche Angebote gibt, wie das, was ihr jetzt macht, aber auch, ja, die Pillen, die da einem helfen, die medikamentöse Behandlung oder auch die psychotherapeutische Behandlung, dass man darauf zurückgreifen kann, weil Depressionen sind einfach eine ernste Erkrankung und auch wenn das inzwischen so inflationär benutzt wird, finde ich, umgangssprachlich, irgendwie sagt man ja häufiger, boah, ich bin voll depri, meine Arbeit macht mich so depressiv, ist es ja eigentlich eine sehr ernste Sache. Und das Zweite, was ich hier sehe, ist, dass auf jeden Fall Nachfrage da ist. Also die Leute möchten und sie brauchen auch. Das sieht man allein schon an den Zahlen. Also in Deutschland zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, habe ich in den Zügen meiner Recherche jetzt gelesen, sind 5,3 Millionen Erwachsene von einer depressiven Störung betroffen. Das sind 8,2% der Bevölkerung. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir behandeln das ganze Thema irgendwie immer noch so, als wäre es eine Randerscheinung, als würde es fast niemanden betreffen. Und die Zahlen zeigen einfach das Gegenteil. Ist das auch deine Wahrnehmung?
Ja, doch. Also mich hat das auch eine Zeit lang belastet und gestört und genervt. Aber ich verstehe es auch ein bisschen, weil umso mehr ich mich damit beschäftige, mit psychischen Erkrankungen generell, bin ich dann auch bereit einzugestehen, dass das eben nicht so einfach greifbar ist wie, also man sagt ja immer beim gebrochenen Arm und so, das wird immer das ist immer so dieser Vergleich. Ne? Da wird man nicht gefragt, warum man jetzt nichts tragen kann. Es ist aber eben komplexer und es ist schwieriger zu verstehen und wenn man es selber nicht kennt, ist es auch schwieriger, sich da reinzufühlen, als in einen gebrochenen Arm. Und deswegen ist es, ja, ist es, glaube ich, für viele auch schwer verständlich. Und viele haben ein viel zu einfaches Bild. Also da wird deprimiert sein verwechselt mit Depression. Depression ist ja etwas, was also aus meiner Sicht, ich bin ja kein Arzt oder so, aber soweit ich das jetzt überblicken kann bis jetzt, ist ja ein sehr über die Zeit auch gewachsener eine Art zu denken und ein Knoten im Kopf, sag ich mal, im weitesten Sinne, der so massiv verknotet ist, dass man das aus eigener Kraft eben nicht mehr entwirren kann und dass er dann auch Einfluss auf die biochemischen Prozesse im Hirn hat. Also dass man wirklich auch nachweisen kann und sehen kann in Hirnen, dass da depressive Vorgänge passieren, dass zum Beispiel die falschen Botenstoffe reagieren auf Situationen und dass man dann irgendwo sitzt. Und ich hatte das mal ganz extrem, als es mir wirklich ganz, ganz, ganz schlecht ging. Da hatte ich dann meine Nichte im Arm, gerade neu geboren, und die war total süß. Und ich wusste, dass ich die liebe über alles und dass ich theoretisch glücklich bin, aber ich habe mich halt scheiße gefühlt. Mhm. Und das ist was Biochemisches. Das ist nicht eben nur in meinem Kopf, das ist nicht meine Vorstellung, sondern das, was ich gespürt habe, passte nicht zu der Situation. Und da war ein schlechtes Gewissen so extrem, weil ich dachte, wie kann ich mich jetzt schlecht fühlen? Aber da kann man dann schon nichts mehr drüber machen. Das war ja über Jahre, Jahrzehnte so eingespielt, dass mein Hirn eben darauf gepolt ist, dass es mir schlecht geht. Davon gehe ich immer aus. Das ist immer mein Normal. Ja, genau. Mhm. Mein Normal ist schlecht. Mhm. Und das ist... Also es ist schwer greifbar.
Mhm. Voll, also es ist auch wahrscheinlich für Menschen, die nicht davon betroffen sind, wirklich schwer sich vorzustellen oder sich da hineinzufühlen. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass sich unsere beiden Wege hier kreuzen gerade und wir darüber reden können. Vielleicht nimmt jemand was mit, das eine oder andere, und hat dann ein besseres Verständnis. Vielleicht gibt es Menschen im Umfeld, die betroffen sind, und dann gibt es da einen besseren Umgang und so, das ist immer der Gedanke, den ich habe, und das ist das Ziel, was wir auch hoffentlich mit dieser Folge irgendwie ansatzweise erreichen können. Und ich habe jetzt das Bullshit-Bingo mitgebracht. Ich möchte dazu rübergehen. Für alle, die das nicht kennen, ich habe es mal von Aufklo, das ist so ein YouTube- und Instagram-Format, das auch Aufklärungsarbeit betreibt, also Shoutout an Aufklo. Und das ist ein Bingo-Feld, also 3x3, und da sind so 9 Aussagen aufgeschrieben, die Menschen mit Depressionen, glaube ich, oft entgegengetragen werden, die aber völlig daneben sind eigentlich. Und dann möchten wir einmal hier einen Reality-Check machen, wie oft wir das schon gehört gekriegt haben. Wir können die Sätze nacheinander durchgehen, und dann können wir mal sagen ja oder nein, und dann gucken wir mal, wer Bingo gewinnt. Okay, wollen wir abwechselnd vorlesen?
Können wir machen, ja.
Okay, dann kannst gerne anfangen.
Also als erstes steht hier, du hast keinen Grund, traurig zu sein.
Das wurde mir zum Glück noch nicht gesagt. Das wäre auch sehr wirklich frech gewesen. Also ich hatte sehr traumatische Lebensumstände, deswegen it's a no for me. Wie sieht es bei dir aus?
Also so ins Gesicht auch nicht. Aber dass man gefragt wird, mal bitte zu erklären, warum man denn jetzt irgendwie sich schlecht fühlt und das eher so einen vorwurfsvollen Ton hat, das kenne ich schon. Sei doch mal dankbar.
Ja, und vor allem, so wie ich dich jetzt sehe, sieht man es dir ja auch nicht an. Und das ist auch immer, glaube ich, so ein Ding. Die Leute erwarten, dass einem Depression auf der Stirn geschrieben steht, oder dass man diesen, ich weiß nicht, ob es wegen den Filmen ist oder was man in Filmen sieht, in Medien, dass man ungeduscht rumläuft, keine gekämmten Haare hat, Fliegen überall und die Klamotten seit 3 Wochen nicht gewaschen. Aber das entspricht, also klar, das entspricht auch der Realität, aber Menschen mit Depressionen sehen auch aus wie du und ich. Und das muss mal, glaube ich, in den Köpfen ankommen. Das ist nicht so, dass man es das nicht immer nach außen auch trägt oder tragen kann.
steht auch im Bingo.
Oh, wirklich? Oh, shit, jetzt habe ich schon was vorweggenommen. Dann können wir auch direkt dazu übergehen. Du siehst gar nicht depressiv aus. Das habe ich bekommen. Oder dieses, also so oder sowas ähnliches halt, ne? Sieht man dir gar nicht an, was du gerade meintest.
Ja. Ja, kann man eben auch nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, man merkt schon, also zumindest ich als Betroffener habe manchmal das, bilde mir ein, ein gutes Gespür zu haben, ob jemand eine stressige Zeit hat oder deprimiert ist oder ob jemand wirklich mit Krankheitswert ausgestattet, belastet ist. Das schon. Aber also das ist ja auch sehr individuell. Also es gibt ja, wie heißen die, High-Functioning Depressed People und so, also die wirklich abliefern des Todes. Und es gibt andere, die schlafen dann halt durchgehend.
Voll.
Und beides ist Depression und beides ist gefährlich.
Voll, ja, dann setzen wir beide da ein Kreuz rein, würde ich sagen. Okay, und das in der Mitte, das haben wir jetzt übersprungen. Du musst dich nur aufraffen. Genial. Bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Danke. Hast du das schon mal bekommen?
Ja, also nicht in der Formulierung. Ich glaube, die meisten Sachen, die ich hier sehe, die habe ich in der Formulierung nicht bekommen. Auf der anderen Seite, ich habe noch keinen Weg gefunden, das vernünftig zu sagen, weil ich möchte natürlich auf gar keinen Fall vorwurfsvoll klingen. Also so wie es da steht, du musst dich nur aufraffen, nur vor allem, ist eine Katastrophe, wenn man das jemandem sagt.
Ich glaube, es ist auch sehr zugespitzt formuliert alles, ne? Ja.
Es hat, die Gesundung von einer Depression hat auch mit dem eigenen Antrieb zu tun.
Ja.
Und sich aufraffen und in gewissen Situationen durchbeißen und investieren wieder in die eigene, in das eigene Leben. Das ist tatsächlich ja was, das kann nur von uns selber kommen in der Situation. Voll. Niemand kann von einer Depression geheilt werden von außen. Am Ende passiert das in einem selber. Und das, also ist meine, ne, wie gesagt, wieder nur meine persönliche Erfahrung und Einschätzung. Aber ich sag mal, jemand, der sich gar nicht aufraffen kann, der ist tatsächlich verloren. Also dieser eine Schritt, und der kann ganz winzig sein, aber so ein bisschen muss man auch reingehen. Also man muss hingehen zur Therapie zum Beispiel.
Ja. Ja.
Ja, das, und wenn man dann da sitzt, dann muss man auch irgendwas sagen. So, das geht nicht immer und das geht auch nicht zu jedem Zeitpunkt und es gibt auch andere Wege, aber es passiert nicht von alleine, also eine Depression geht nicht von alleine weg, die wird schlimmer. Und wenn man nicht dagegen hält, dann ja, wird es gefährlich.
Ja, dieser Funkenwillen, den braucht man, der muss von einem selbst kommen. Das macht ja keiner für dich, also das kann ja auch niemand für dich machen. Zur Therapie für dich gehen oder was auch immer. Und deswegen stimme ich dem auch ein bisschen zu. Klar, man muss sich irgendwo aufraffen, aber dieses, ach, reiß dich doch einfach zusammen, das ist halt nicht.
Nee, genau. Und das ist auch wirklich unverschämt, uneinfühlsam, wenn man das jemandem an den Kopf wirft. Weil das sagen wir uns selber sowieso. Also oft genug.
Das
brauchen wir nicht noch von außen.
Dass man mit ganz vielen Vorwürfen mit sich selbst zu kämpfen, also die man sich selbst macht, ne?
Laufend. Das ist zentral für die Depression. Also das Letzte, was jemand braucht, der depressiv ist, sind Vorwürfe. Weil ist wieder nur meine Erfahrung. Ich müsste das vielleicht mal nochmal studieren, um mich da ein bisschen sicherer äußern zu können. Aber der zentrale Punkt, an dem deprimiert sein zu Depression wird, ist die innere Überzeugung, dass man scheiße ist.
Heavy Thema. Das ist krass. Ich spreche aber am Anfang auch definitiv nochmal einen Hinweis aus, dass wir beide das weder Medizin noch Psychotherapie oder Psychologie studiert haben und nur aus unseren eigenen Erfahrungen berichten. Aber ich glaube, das sollte jetzt inzwischen auch klar sein für alle, die zuhören. Ja. Hat dir schon mal jemand gesagt, ich bin manchmal auch traurig, als du dieser Person irgendwie das anvertraut hast?
Ja, sag ich, das tut mir leid zu hören für dich. Aber hat mit mir nicht so viel zu tun. Also,
das ist eine gute Antwort.
Das macht es halt so schwer greifbar, weil die Gefühle dann irgendwie vergleichbar sind, die man spürt. Ja. Aber der Grund ist ein unterschiedlicher.
Voll, also ich glaube, damit ist auch echt nur gute Absichten, so dass man so von wegen, ich habe Empathie, ich kann verstehen, was du durchmachst, aber das ist es halt nicht. Also Depression ist nicht Traurigkeit einfach nur, sondern Hoffnungslosigkeit oder zerstörerische negative Gedanken und man möchte nichts mehr machen, man möchte nicht mehr leben im schlimmsten Fall und dann so einen Satz zu hören, ich bin manchmal auch traurig, ja, hilft nicht weiter irgendwie.
Ja. Wenn was Schlimmes cool. passiert in deinem Leben, dein Partner stirbt oder deine Mutter oder so, und du bist traurig, dann kannst du sehr, sehr lange sehr, sehr traurig sein. Und das ist völlig angemessen und das ist scheiße, aber es ist absolut gesund. Weil du hast einen guten Grund. Ja, das ist einfach die angemessene Reaktion auf einen Verlust oder auf eine Verletzung.
Voll. Da merkt man, dass eigentlich alles in Ordnung ist, sozusagen mit deinem.
Richtig.
Ja, wie du das verarbeitest.
Ja. Depression ist ja auch, also ist vor allem, finde ich, unterscheidet die sich in den Momenten, in denen eben eigentlich nichts ist und man sich trotzdem scheiße fühlt. Und ja, also es ist ja auch, wie sagt man das? Ich war auch nicht so todtraurig, dass ich immer geweint hätte, ne? Das ist ja so ein Bild. Sondern ich war so traurig, dass mir im Prinzip alles egal war. Und dass es im Prinzip auch keinen Einfluss hatte, was um mich herum passierte, ne? Das ist der Punkt, an dem eben dann der Krankheitswert und auch die Gefahr einsetzt, weil es nicht mehr kontrollierbar ist. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob jemand stirbt oder nicht. Ich fühle mich immer, als wäre jemand gestorben.
Boah, das bringt es richtig gut zum Ausdruck, finde ich. Ja. Ich meine, diese Taubheit, dass man gar nichts mehr spürt. Ne? Ja, voll. Also beide ein X dahin. Ich ahne Böses, aber ich glaube, wir werden beide Bingo gewinnen, so wie das hier läuft gerade. Früher gab es sowas nicht. Das kommt ganz oft tatsächlich, also nicht ganz oft, aber aus meinem familiären Umfeld. Deswegen ich es auch lieber für mich selbst dann behalte. Und ich mir denke, ach so, ja dann ignoriere ich das jetzt einfach und dann gibt es das Problem auch nicht mehr. Alles klar.
Ja, so eine Modeerscheinung.
Genau.
Gut, dass sie dir Bescheid gesagt haben, dann ist ja jetzt wieder alles in Ordnung.
Ja, genau so. Dann ist ja gut. Und dann frage ich mal, wie viel muss man denn verdrängen, wenn man so denkt? So.
Ja. Das ist auch im Spannungsfeld traditionelle Selbsthilfe und junge Selbsthilfe ist das natürlich oft ein Thema, ne? Weil die traditionelle Gruppe, in der ich war zum Beispiel, die war super geheim. Die war richtig geheim. In der jungen Gruppe, das sind auch Leute, die halten es komplett geheim. Aber es sind viel mehr Leute, die A, mit ihren Freunden und Verwandten drüber sprechen, wo es nicht geheim ist, dass sie zur Therapie gehen, wo es nicht geheim ist, dass sie irgendwelche Krisen haben. Und auch ganz viele, die ganz öffentlich damit umgehen, dass sie zur Selbsthilfegruppe gehen. Ich gehe, einmal die Woche habe ich Gruppe. So. Das wäre da in dieser Gruppe nicht möglich gewesen. Und es war immer wieder Thema, das fehlende Verständnis, sowohl in der herkömmlichen als auch in der jüngeren Gruppe. Und da haben wir es, glaube ich, sogar besser als die ältere Generation, weil die sind wirklich nur umgeben von Menschen, die es nicht verstehen.
Ja.
Und die nicht, ja, will ich sagen, nicht dran glauben, aber die...
Nicht schwer damit.
Ja, die sind da einfach, die haben da noch viel weniger Verständnis für als viele Leute unserer Generation und umso jünger die Leute werden, desto mehr wissen die im Prinzip im Moment darüber. Aber ja, also ich glaube, so Leute so 50, 60 plus, die waren ganz schön alleine damit.
Das glaube ich, ist ja auch also noch tabuisierter und noch mehr mit Scham behaftet wahrscheinlich. So in den Generationen, das macht es ja noch schwieriger, darüber zu reden. Und bei uns in der Generation oder auch bei den Jüngeren sehe ich einfach, was für einen Stellenwert auch mentale Gesundheit inzwischen hat und wo das fast schon Normalität ist, offen darüber oder auch doch eigentlich schon Normalität ist, dass man schon fast damit angibt, dass man zur Therapie geht und sich um seine mentale Gesundheit kümmert und dass man weiß, was das und das und das ist. Und es macht, also ich finde das voll cool und macht mich richtig stolz auf die jüngere Generation auch.
Ein Punkt noch, ergänzend dazu, also das unterstütze ich, aber was, wo ich mir schon ab und zu mal Gedanken drüber mache und ich glaube, da müsste man sehr gewissenhaft recherchieren, aber ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass sich unser Leben, unser Lebensalltag in den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt nicht unbedingt dahin entwickelt hat, dass es weniger psychische Erkrankungen gibt. Psychische Erkrankung ist ja immer Reaktion auf irgendein Defizit, auf irgendeine Belastung. Mhm. Und ich glaube schon, dass unsere Lebenswelt immer mehr, wie sagen wir, feindselig wird und lebensunfreundlich. Also es ist schon ziemlich brutal, was so in einem Alltag normal ist. Und könnt mir tatsächlich vorstellen, dass die Zahlen heute ein bisschen höher sind als früher. Früher gab es sowas nicht, ist auf jeden Fall falsch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer mehr wird. Also da meine ich auch, hätte ich immer mal wieder Zahlen gelesen, dass es tendenziell mehr wird. Das ist dann auch eine Mischung aus besserer Diagnostik und anderen ICD-Codes und so. Aber es ist nicht nur mehr Leuten bekannt, weil es besser aufgeklärt wird, sondern weil es auch mehr Leute betrifft.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, wir sind einfach mehr potenziellen Auslösern auch ausgesetzt wahrscheinlich.
Ja, wir sind gefährdeter.
Ja, genau. Und da.
Ja. Und wir haben ja eben schon gesagt, jeder ist in der Lage oder jeder ist theoretisch in der Lage, psychisch zu erkranken. Mhm. Wir haben alle eine Psyche, wir haben alle eine Seele und die kann bei jedem krank werden. Wenn ich da lang genug drauf rumhacke, dann kriegt man jede Seele kaputt. Aber
das stimmt natürlich. Ich habe vorhin gelesen, dass jeder dritte Mensch einmal im Leben psychisch krank wird. Also ganz unterschiedlicher Form natürlich, aber wenn man sich die Zahl mal so anguckt, das ist einfach ein Drittel der Bevölkerung. Das ist wirklich nicht wenig.
Es wird immer noch so, also so als eine Art Sensation irgendwie wahrgenommen. Dabei hast du gerade gesagt, jeder Dritte erlebt das im Laufe seines Lebens. Jeder Fünfte muss mal ins Krankenhaus, weil er selber nicht mehr rauskommt. Mhm. Und das ist alles andere als eine Randerscheinung. Das gehört zu unserem Alltag. Und wenn es einen selber verschont, dann mit Sicherheit die nächsten Verwandten, da sind welche dabei. Und ich glaube, so richtig in die richtige Richtung geht's. Ist vielleicht auch ein gefährlicher Pfad, ich weiß es nicht, ist wirklich nur philosophiert jetzt, aber wenn man anerkennt, dass das ein Teil des Lebens ist, also ein Teil des Lebens ist die Gefahr, psychisch zu erkranken. Und wenn das passiert, dann ist das wie, wenn jemand die Grippe hat, dann muss er das durchstehen. Dann braucht er jemanden, der für ihn einkaufen geht zum Beispiel. Ja? Muss er ein paar Tage im Bett liegen und muss irgendwie ein bisschen auf sich achten, muss viel schlafen, muss auch gut für sich sorgen und muss in Therapie, also muss darüber sprechen, was die Auslöser waren, muss das vielleicht aufarbeiten. Das dauert dann länger als eine Grippe, aber muss die Krankheit dann überwinden, die einen da betroffen hat. Und also ich glaube, dann gehen wir in die Richtung, die wirklich vielversprechend ist und wo wir wirklich dann über eine aufgeklärte Gesellschaft reden. Und also auf einer ganz übergeordneten Ebene kann man dem eigentlich auch nicht so sehr auf der therapeutischen Ebene begegnen, diesem Problem, sondern man müsste die Lebensumstände weiter so verbessern, dass wir nicht so vielen Triggern ausgesetzt sind und dass wir nicht immer so extrem unter Strom stehen und so extremen Ansprüchen ausgesetzt sind. Also das Schulsystem zum Beispiel, guck dir das Schulsystem an, da kannst du ja eigentlich nur gebrochen rauskommen. Das ist ja eine Katastrophe für viele.
Ja.
Nicht für alle, klar, also viele kommen da auch gut durch, aber also gesund ist das nicht.
Nein, stimme ich dir 100% zu. Ich glaube, da müsste man in allererster Linie den Kapitalismus abschaffen, weil wir auch alle so Burnout-gefährdet sind gefühlt und immer produktiv sein müssen und immer dieser Leistungsdruck auch, was man in der Schule halt sieht, in der Uni, wo man präventiv sozusagen ansetzen muss, und im Vorfeld die Lebensumstände so anpassen, dass man halt nicht daran kaputt geht oder dass überhaupt das Risiko, also dass es nicht mehr besteht, ist, glaube ich, unmöglich, aber dass man es minimiert. Und da muss man halt bei null ansetzen, gefühlt.
Genau, ja. Man müsste noch vor der Reaktion auf die Erkrankung, müsste man noch ansetzen und sagen, das hat ja auch einen Grund, warum so viele Leute psychisch krank werden. Und das ist durchaus was, worüber man mal reden könnte. Mhm. Aber wir, auch also jetzt du, ich, wir Betroffenen und wir, sag ich mal, die Öffentlichkeitsarbeit betreiben für unsere Sache, halten uns auf oder arbeiten uns quasi ab an, wir brauchen mehr Therapieplätze, die Leute sollen das mal bitte irgendwie vernünftig anerkennen, dass das wirklich eine schwere Belastung ist und dass das was ist, was nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern was so massiv ist, dass da niemand alleine rauskommen kann ab einem bestimmten Punkt. Mhm. Das ist wichtig und gut und richtig und das müssen wir auch machen, aber das ist nicht alles. Also das hält, das hält die Entwicklung nicht auf, glaube ich, sondern das hilft denen, die erkranken. Aber es sorgt irgendwie niemand so richtig dafür, dass weniger erkranken. Also da sehe ich zumindest eher wenig den Fokus drauf. Ich sehe den eher auf der Akutbehandlung, also Pflaster drauf und.
Ja, darauf ist unser medizinisches oder Gesundheitsversorgungssystem halt auch ausgelegt, ne? Also, dass man bereits Kranke behandelt und nicht Gesunde gesund hält, sozusagen. Das ist eine der ersten Sachen, die ich in meinem Studium, glaube ich, gelernt habe, wo ich auch dachte, das ist eigentlich der falsche Ansatz, Leute. Aber ja, langfristig gesehen wird es definitiv durchaus mehr Sinn machen. Ich weiß nicht, lukrativ ist es wahrscheinlich dann nicht. Ich weiß, wahrscheinlich einer der Gründe. I don't know, ganz anderes Thema. Aber ja, man muss irgendwie so an allen Fronten sein und viel mehr bei der Prävention, finde ich auch. Definitiv. Ein sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Nächster Satz vielleicht, damit wir mit dem Bullshit-Bingo vorankommen. Du musst einfach positiv denken. Hat dir das jetzt ernsthaft jemand mal gesagt?
Ja, doch.
Nein, wo ist denn Common Sense? Das ist unglaublich.
Also natürlich ist die korrekte Antwort darauf, das würde ich machen, wenn ich könnte.
Ja.
Aber das ist ähnlich wie mit, du musst dich nur aufraffen. Da ist ein Kern Wahrheit drin. Also aus meiner Sicht.
Ja, ich kann dir folgen. Mhm.
Okay, weil es gibt das sogenannte Reframing zum Beispiel, wo man sagt, dass man sich selber die Wirksamkeit zuschreibt, auf eine Situation drauf zu gucken. Ich hatte das mal, da musste ich von einer Gruppe sprechen. Ich hasse das, das ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Da kriege ich wirklich, also da komme ich jetzt noch an panikartige Zustände, weil ich das einfach, ich ertrage das nicht. Da so viele Leute angucken. Und dann hat ein Professor aber zu mir gesagt, reframen Sie das mal. Das ist jetzt nicht eine Kontrollsituation, wo Sie irgendwie gemustert werden und alle überlegen, ob Sie das gut oder schlecht machen. Sondern Sie haben jetzt hier die Gelegenheit, das Wissen, was Sie vorbereitet haben, aus Ihrer, das war eine Vorstellung von der Praxiszeit, mit uns zu teilen. Und wir können jetzt was von Ihnen lernen. Und wir sind ganz gespannt. Und also ich habe das dann nicht so richtig gut umgesetzt bekommen, weil das ein bisschen spontan war. Aber die Idee dahinter ist eben dieses Reframing. Also man kann Situationen dadurch verändern, dass man entscheidet, sie anders wahrzunehmen. Oder dass man sich Mühe gibt, sie anders wahrzunehmen. Dass man versucht, sie anders einzuordnen für sich selber, in sich selber. Und dann ist positiv denken, geht schon auch in so eine Richtung. Also Denken ist ja auch ein Prozess, den man beeinflussen kann. Wenn man abends im Bett liegt und man ist irgendwie belastet und man kommt nicht zur Ruhe, dann kann man sich durchaus wenigstens versuchen vorzunehmen, an was zu denken, was einen mal irgendwie beruhigt hat, irgendwas Schönes, irgendwas, weiß ich nicht, Kuchen wäre das in meinem Fall zum Beispiel. Ja, oder ja, also das kann man A trainieren. Und B, hat man in dem Moment, in dem man den Leuten diese Verantwortung wegnimmt, dass es auch was mit ihrem eigenen Denken zu tun hat, nimmt man den Leuten ihre Handlungsfähigkeit. Und dann, wenn dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Selbstunwirksamkeit bei 100% ist, dann ist dieser Mensch verloren. Die Leute, die sich das Leben nehmen, sind Leute, die nicht davon aus, die fest davon, die wirklich 100% davon überzeugt sind, dass es nicht mehr sich ändern wird.
Wow, also sozusagen, wie ich das jetzt verstehe, um das nochmal, weil ich finde, es ist ein sehr guter Ansatz, sozusagen aus diesem Passiven, mir wird etwas angetan, indem ich diese Präsentation beispielsweise halten muss, ins Aktive. Ich darf jetzt mein Wissen mit anderen teilen, aus dieser, ja, ich mag das Wort nicht, aber Opferrolle raus, in sozusagen in diese Macherposition zu kommen. Ja, mein Perspektivwechsel ist manchmal, also alles gefühlt. Wir haben, glaube ich, viele unterschiedliche Themen jetzt angesprochen innerhalb dieses Themengebiets. Und bevor wir zu den abschließenden Fragen kommen, möchte ich mich natürlich noch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei Gedankensalat zu sein, dich zu öffnen, vor allem bei so einem ja sehr privaten und intimen und sehr persönlichen Thema. Es ist überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit und genau, und ich muss noch dazu sagen, ich finde, Menschen mit Depressionen sind die stärksten Menschen, die ich kenne. Also diese inneren Kämpfe, die sie tagtäglich austragen. Hut ab. Von mir, von dir, vor allen. Genau. Und jetzt kommen wir zu den abschließenden Fragen, beziehungsweise es sind nur zwei kurze Fragen eigentlich. Und zwar würde ich gerne einmal von dir wissen, was würdest du an Menschen richten? Also jetzt ganz theoretisch einmal so ein Szenario dir im Kopf vorstellen. Alle Menschen, die von Depression betroffen sind, hören dir zu. Und ihre Angehörigen und FreundInnen hören dir zu. Was würdest du ihnen sagen? Also so von Mensch zu Mensch, von ja, als Selbsthilfeexperte und als Mensch, der diese Erfahrung gemacht hat, wenn du so eine Minute reden könntest, was wäre das, was du erwähnen würdest?
Es gibt so viel, deswegen finde ich es irgendwie schwierig, da zwei, drei Sachen rauszupicken, aber
du hast kein Zeitlimit.
Eine Minute, hast du gesagt eben.
Ja, ich bin flexibel. Geh noch zwei.
Okay. Tja. Ja, also Menschen, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen in dem, was du eben gesagt hast. Menschen, die mit einer Depression leben, gehören zu den stärksten Menschen, die ich kenne. Also wir leben über Jahre, Jahrzehnte mit einer, mit der eigenen Stimme im Kopf, die einem sagt, dass man irgendwie absolut Schmutz ist. Und das auszuhalten, das muss uns erstmal jemand nachmachen.
Oh ja.
Ja, wenn man sich anguckt, wie fragil manche Leute unter Kritik reagieren.
Mhm.
Und wir sind immer noch da, obwohl wir uns selber so scharf richten. Mhm. Und meine Erfahrung ist, durch alle Gespräche, durch meine persönlichen Erfahrungen, ich habe ja auch hunderte Leute jetzt kennengelernt über die Selbsthilfe, über die Therapie, über Klinik und so weiter. Und meine Erfahrung ist, es wird, wenn es jetzt gerade wirklich Krise ist, es wird auf jeden Fall wieder besser. Irgendwann, irgendwie, aber immer wird es wieder besser.
Das ist gut. Manchmal ist weniger mehr. Ich glaube, ich hätte genau das gebraucht in den Situationen. Weil alles so aussichtslos scheint. Voll gut, das sind richtig schöne Abschlussworte. Ich danke dir.
Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Coverillustration von Edvard Yılmaz. Intro von Dönerboy.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.